Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Vidan, der neuen Mystery-Hörspielserie von Raimon Weber. Die erste Staffel Schrei nach Leben ist ab dem 7. Februar als CD-Boxset oder Download überall erhältlich.
Blackdale, im Schatten der Rocky Mountains.
Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale.
Miles, es ist etwas Furchtbares geschehen.
Was? Lauf, Charlie! Lauf! Geh weg! Lauf!
Gib das Signal, auf das sie alle verrecken.
Vidan, Schrei nach Leben von Raimon Weber.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehls, der zweiten Ausgabe im Jahre 2020, der Nummer 31. Und wie es in letzter Zeit, wie es in jeder Folge der Fall ist, ist man nicht alleine, sondern auch André ist am anderen Ende der Internetleitung. Hallo André.
Völlig überraschend. Ach ja, ich mache diesen Podcast gar nicht alleine, auch im Jahr 2020 nicht.
Das ist verrückt.
Ja, heute mal wieder im digitalen Studio, deswegen ein freundliches Hallo durchs Internet.
Ganz ohne Probleme bisher.
Ja, total.
Ich musste wieder auf meine Couch umziehen, weil hier der Router steht. Das ist,
dieses deutsche Internet.
Ey,
macht richtig Spaß.
Ich glaube noch nicht mal, dass es ungefähr das deutsche Internet ist, es ist einfach 1 und 1.
Oh ja, die haben wir auch. Das ist immer ein großer Spaß mit denen.
Ja, gerade wenn man bei denen irgendwie was ändern möchte oder sowas, ist auch super.
Die sind richtig kompetent und immer empfangsbereit und so.
Hashtag sponsored by.
Nee, ja, bloß nicht.
Wir haben uns zwei sehr unterschiedliche Filme aufgetragen. Und dementsprechend, André, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ansonsten würde ich mal sagen, begeben wir uns in die Highschool.
Nee, ich glaube, es gibt keine heißen Anekdoten aktuell, die ich vortragen könnte. Deswegen lass uns einfach gleich direkt durchstarten hier mit unseren schönen filmischen Werken. Und ja, du hast mir letztes Mal einen Film gegeben, von dem ich tatsächlich vorher noch nie gehört hatte. Das passiert ja doch eher selten, möchte ich behaupten. Also zumindest, dass ich es gar nicht kenne. Aber so war es hier auf jeden Fall der Fall. Und zwar hast du mir Heathers gegeben aus dem Jahr 1988.
Hi Kurt, es war schon immer mein Traum, es mit zwei Typen gleichzeitig zu machen. Sicher kannst du das in der Schülerzeitung schreiben.
Das ist Veronica, ein Mädchen, das gewisse Etwas besitzt.
Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät zur Fete.
Sag mal, wenn du aufs College gehst, wirst du da auch einen Kochkurs belegen?
Ihre Freundinnen sind die begehrtesten Mädchen auf der Highschool.
Ich werde in Westerberg angebetet und die Jungs sind ganz verrückt nach mir.
Die coolsten Typen.
Ich will nur Sex.
Wollen mit ihr ins Bett. Eigentlich müsste sie glücklich sein. Aber ihr fehlt der richtige Typ, der sie versteht. Und eines Tages begegnet sie.
Langweilst du dich hier auch so wie ich?
Was glaubt eigentlich dieser Lackaffe, wer er ist? Tom Cruise?
Sein Name ist Jason Dean. Ich finde, der ist ein heißer Typ.
Du frisst diesen Dreck auf.
Hey Ram, ist der Zutritt für Stinktiere in der Cafeteria nicht verboten?
Was du nicht sagst, aber euch hirnamputierte Stinker lassen sie hier rein, nicht wahr?
Was hast du gesagt, du Rattenkopf?
Ich wiederhole mich nur ungern.
Sie nannten ihn J.D. Er war ein Rebell.
Chaos finde ich toll. Das Chaos hat die Dinosaurier getötet, mein Schatz.
Aber auch ein Romantiker.
Ich finde das alles ganz irre, bin ich, oder?
Ein Verrückter, der Veronica mit sich riss.
Ich mit dir zusammen bin, macht mir das Leben wieder Spaß. Deine Spielchen sind zwar makaber, aber sehr amüsant.
Und in einen Albtraum stürzte. Der Albtraum beginnt amüsant. Aber er endet tödlich. Aus einer jungen Liebesbeziehung wird ein bestialisches Inferno.
Dieses Messer ist nicht desinfiziert.
Was denkst du, was ich vorhabe, ihr die Mandeln rauszunehmen?
Ich mag meine Freunde nicht.
Dann beseitigen wir deine Freunde doch einfach.
Darf ich schon mal ein bisschen, das wird ein etwas längerer Ausflug, aber darf ich mal erklären, wie ich auf diesen Film gekommen bin?
Ja klar, gerne, hau raus.
Ich kannte den nämlich auch nicht, bis letztes Jahr. Der ein oder andere Hörer wird sich erinnern, ich war 2 Monate bei Magdeburg, bei einer Tageszeitung. Und um die Zeit herumzubekommen, habe ich mir aus Spaß, ich hatte einen Song davon irgendwann mal in eine Spotify-Playlist geschmissen und fand es eigentlich ganz witzig. Und ich habe mir ein Musical angehört. Das Musical heißt Be More Chill. Kann ich nur empfehlen, sich mal bei Spotify das durchzuhören, weil das ist eine Sache, die ich da gemacht habe. Ich habe mir Musicals durchgehört. Ich stehe auf Musicals und aber in Deutschland hat man nur eine sehr, sehr geringe Auswahl von dem, was es alles so über Broadway oder sowas gibt. Und dann habe ich so ein bisschen rumgefragt und rumgesucht, was gibt es denn noch so, was an jüngeren Kram ist, mal abgesehen von Hamilton jetzt zum Beispiel. Be More Chill ist halt super und eine Sache, die da genannt wurde, war Heathers. Heathers ist ein Musical auch und ich habe mir die Synopsis durchgelesen und war so ein bisschen verwirrt und dachte mir, also abgefahrener können Musicals jetzt nicht mehr werden. zweierlei dazu. Einmal, es gibt jetzt inzwischen ein Musical, das nennt sich Hades Town. Das geht darum, dass es in einer postapokalyptischen Zukunft spielt, die angelehnt ist an die große Depression der 20er Jahre. Und die Musik ist alles jazzig, aber es erzählt die Geschichte von Orpheus und Eurydike aus der griechischen Mythologie.
Okay.
Ist halt also so maximal merkwürdig, aber ist ganz geil. Und bei Heathers habe ich dann nach der Plot-Synopsis bei Wikipedia gelesen, ja, das basiert auf einem Film aus den 80er Jahren. Na, okay, strange. Da habe ich gesucht, ich hatte das ja beim letzten Mal schon ein bisschen angeteased, man findet den auch auf Englisch bei YouTube und habe so 20 Minuten reingeguckt und war so, ja, das ist irgendwie ganz cool, habe das aber nicht weiter verfolgt. Und dann habe ich die Songs aus dem Musical irgendwann mal zu Hause gehört und da meinte meine Freundin, dass sie das kennt. Und zwar hat die Serie Riverdale eine Heathers-Folge gemacht mit den Songs aus dem Musical.
Ah, okay.
Es ist, wie ich beim letzten Mal schon meinte und wie du, glaube ich, auch gemerkt hast durch die Kommentare, es ist so ein kleines Kultding irgendwo.
Ja, offensichtlich, genau. Also ich hätte auch ein paar Leute hier geschrieben haben, oh, das ist auch noch so ein 80er, ja, Klassiker oder so ein Geheimkult, wie auch immer, den ich noch nachholen muss und so. Also ja, er war deutlich bekannt, als ich so in meine Social Bubble reingegeben habe, ja.
Aber so, ich weiß nicht, ob man dafür in den 80ern groß geworden sein muss, aber mir hat das Ding halt vorher überhaupt nichts gesagt.
Nee, mir auch nicht, ja, wie gesagt. War mir echt komplett neu.
Aber wie gesagt, bei Spotify einfach mal Musical suchen und auch Heathers hat fantastische Musik. Es ist ganz, ganz, ganz großartig, das Ding.
Definitiv. Definitiv. Also ja, aber spannend, auf jeden Fall. Also wirklich Zufallsfund, mehr oder weniger, ja.
Genau.
Bei dir. Ja. Ja, gut, aber wie gesagt, auf jeden Fall ein schöner Film für unseren Podcast, weil ja, genau um solche Perlen darf's und soll's ja auch gerne gehen, eben. Und ja, also wie gesagt, ich habe mir das angeguckt, 1988, unter der Regie von Michael Lehman, der hat unter anderem zum Beispiel auch Hudson Hawk gemacht mit Bruce Willis.
Oh Gott.
Hudson Hawk, der Meisterdieb. Und Airheads, ein sehr früher Film mit Adam Sandler von 94, glaube ich, ist der. Und mit Steve Buscemi und so.
Oh Gott.
Auch ganz altes Ding. Und ja, aber das, der, also so um die Jahresspanne hat der viel gedreht, so Ende 80er, Anfang 90er, nach ist er von der Bildfläche verschwunden, von der Bildschwäche verflunden. Oh, okay. von der Bildfläche verschwunden. Und ja, in den Hauptrollen hier Winona Ryder als Veronica und Christian Slater, ein sehr junger Christian Slater, als Jason Dean oder auch JD genannt. Zudem eben in der, ich komme gleich zum Plot, aber in einer Dreier-Heather-Konstellation, deswegen heißt der Film auch Heathers, weil es hier sehr viele Heathers gibt. Shannon Doherty einmal, ne, kennt man natürlich aus Charmed und Co. und natürlich aus Beverly Hills 1910. Als Heather Duke, dann Lizanne Falk als Heather McNamara und Kim Walker als Heather Chandler. Das Trio Infernale. Und ja, ich verlese einmal, wie üblich, ich habe ja keine Disc bekommen, ich habe den ja auf Prime geguckt, wo er auch gerade im Prime-Video-Abo ist. Wer Prime hat, kann ihn gerade kostenlos schauen. Also in Anführungszeichen kostenlos. Und deswegen, ich habe mir die UFDB mal wieder rangezogen für ein kleines Plot-Device hier. Veronica würde nur zu gerne zu der In-Clique gehören, die ihre Schule regiert. Bestehend aus drei Mädchen, die alle Heather mit Namen heißen. Diese sind sich ihrer Position durchaus bewusst und haben die Zügel in der Hand. Dabei behandeln sie andere mitunter wie den letzten Abschaum. Veronica würde zwar gerne zugehören, doch für ihre Methoden hasst sie jede der drei bis auf den Tod. Da kommt die Bekanntschaft mit dem Rebellen Jason Dean gerade recht, da der doch ein neues Patentrezept gegen solche Menschen mitbringt. Er bringt sie kurzerhand um und tarnt die Sache dann als Selbstmord. Bald gibt es eine regelrechte Suizidwelle an der Schule und Veronica kennt die Wahrheit. Klingt nicht wie Your Everyday Highschool-Liebesromanze.
Und jetzt weißt du auch wahrscheinlich, warum ich dir gesagt habe, dass du bitte, bevor du den Sting guckst, dir nichts dazu durchliest.
Ja, definitiv. Definitiv war eine gute Wahl. Also, ich kann es direkt mal umschwenken auf mein, ja, was habe ich erwartet vom Film? Denn es wurde sehr hart gebrochen, das kann ich gleich schon mal vorweg sagen. Wenn man sich so das Plakat anschaut, was auch bei Letterboxd drin ist, wo ich den Film dann erstmal gesucht habe. Ja, Christian Slater hält Winona Ryder in einem Klassenzimmer, also vor so einer Tafel oder so im Arm. Und alles sieht ganz verträumt aus. Und auch dieser Heathers Filmschriftzug ist sehr verschnörkelt und erinnert so an typische Rom-Coms oder eher beziehungsweise fast schon so Schnulzen. Alles deutet darauf hin, dass hier eine Liebeskomödie, eine Highschool-Liebeskomödie, ein Liebesdrama vielleicht sogar noch maximal vorliegt. Und ja, man könnte sich nicht mehr irren, als diesem Trug, diesem Schein zu glauben. Also das ist mit Sicherheit absichtlich auf jeden Fall so gewählt. Der gesamte Promo, der gesamte Aufmacher des Films von außen führt ein bisschen in die Falle. Und wie man an der Beschreibung ja auch hört, es geht hier um deutlich düsterere Geschichten als das, was der Film einem vielleicht erst vorgaukelt. Und ja, wie gesagt, ich habe eigentlich genau das erwartet, was die vielleicht das kluge Marketing von mir wollte. Ich habe wirklich gedacht, es wird eben eine Highschool Teenie Comedy, eine Romanze, Ende der 80er. Ich hab natürlich auch klassisch 80s Musik und so weiter erwartet, so ein bisschen rebellisches 80er Dasein. Und das mit dem Rebellen, wie gesagt, das ist ja, haben wir gerade auch gehört, das ist gar nicht so falsch, aber eben hatte ich jetzt auf einer deutlich entspannteren und für diese Zeit sicherlich auch normaleren Ebene erwartet. Und ja, was habe ich denn bekommen? Also Heathers führt einem wirklich total in der Nase rum. Es geht so ein bisschen um Machtverhältnisse, es geht um Schulklicken, wie wir gehört haben. Es gibt eben diese drei Heathers hier, die die Schule im Griff haben. Sie sind junge, verhätschelte, schöne, die Schulbeauties eben, die Schulqueens. Jeder kuscht vor ihnen. Sie schmeißen die besten Partys, sie haben die besten Zugänge zu allen Partys, sie sind beliebt. Und es geht ja wieder um Veronica, wie gesagt, gespielt von Winona Ryder, die unbedingt gern dazugehören würde. Die sucht Anschluss, sie wird auch gern so cool sein wie die drei Heathers und sucht so ein bisschen die Nähe zu ihrer Clique.
Aber das ist zum Beispiel, wenn ich da schon mal einhaken darf, das ist schon
natürlich
mal so eine erste Sache, die mich beim Film ein bisschen verwirrt hat, weil ich es halt aus dem Musicalstück ein bisschen anders kenne und auch die ich jetzt in der Einleitung, also im Inhalt, so ein bisschen vermisst habe. Wenn der Film losgeht, ist sie ja schon Teil der Clique. Sie gehört ja schon zu den Heathers dazu.
Ja, schon, aber sie ist ja quasi in der Aufnahmeprüfung, so mehr oder weniger. Also, das ist ja das, was da in der Inhaltsangabe auch so richtig stand, so, sie ist zwar dabei und sie sind schon dabei, sie mitzunehmen auf ihre Aktivitäten, aber akzeptiert richtig haben sie sie ja nicht. Also, sie soll ja am Anfang zum Beispiel, dann soll sie ja so eine Umfrage machen in der Schule und wie sie die Fragen dann stellt, passt der einen Heather dann schon wieder nicht. Und also sie ist ja so, sag ich mal, auf Probation, ne? Sie ist ja so in der Probezeit so. Und du merkst halt, sie lassen sie zwar irgendwie mitmachen, aber so richtig grün mit ihr sind sie eigentlich nicht. Und du merkst halt die ganze Zeit schon so, also das müssen sie ja auch nicht. Also sie müssten sie auch eigentlich gar nicht beachten, weil sie haben halt diesen Status in der Schule und dass sie die überhaupt mitmachen lassen oder ja, ne, sie fällt ja allein schon aus dem Namensschema. Allein das ist ja schon ein großes Problem, wie wir auch recht schnell erfahren am Anfang des Films. Und ja, wie gesagt, sie ist zwar drin in der Clique, aber eben nicht hundertprozentig akzeptiert beziehungsweise beäugt und sie nutzen sie eigentlich trotzdem nur aus, so wie sie eigentlich jeden Menschen ausnutzen. Und das Erste, was so ein bisschen hochkommt dabei, ist, der Film greift halt relativ schnell Themen auf, die man auch so eben aus typischen Schul-Highschool-Filmen kennt. Du hast halt dann eben dadurch, durch diese Konstellation dieser Mädels und der Hierarchie in der Schule, hast du es halt schnell so mit Mobbing, ne? Also es gibt dann so eine kräftige Mitschülerin, die nennen sie immer irgendwie, wie heißt es? Ich hab's schon wieder auf Deutsch.
Martha Dumptruck.
Ja, genau. Sie nennen sie immer irgendwie den Panzer oder den, ich weiß gar nicht mehr, wie der Begriff für sie war, aber sie beleidigen sie eben ständig aufgrund ihres Körpergewichts. Du hast relativ viel Rassismus im Film. Das kann natürlich auch wieder, also wird der Zeit geschuldet sein. Solche Sprüche wirst du auch heute nicht mehr unterbringen, auch wenn sie in einem Highschool-Comedy-Umfeld spielen. Aber ja, es werden eben deutlich auch hier rassistische Sprüche angebracht gegen Afroamerikaner unter anderem. Das merkst du, dass das ist wieder so aus der Zeit gefallen.
Aber das ist vielleicht schon mal eine Sache, die man schon mal anmerken könnte. Ich würde es dem Film zutrauen, dass es extra so gemacht ist. Weil
das ist der Punkt. Das habe ich mir bei dem Film, das habe ich mir beim Schauen auch gedacht, dass es auch noch mal unterstreichen soll, wie niederträchtig und einfach, was für schlechte Menschen sie sind. Ich sag trotzdem gerade, das ist trotzdem der Zeit geschuldet. Also sowas würdest du, so, zumindest so auch, wie es formuliert wird, das würdest du heute nicht mehr machen.
Nee, das stimmt.
Ja, also das ist so ein bisschen diese flapsige Art, wie damals Rassismus verpackt wurde, selbst wenn du ihn im Kontext setzen willst mit den Charakteren. Aber ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass es definitiv gewollt ist, um zu zeigen, wie sie auch überhaupt nicht über jegliches Handeln oder über ihre Sprache auch nachdenken natürlich, ne? Also sie sind halt abgrundtief verletzend eigentlich in jedem Wort, was sie mit anderen wechseln und reflektieren das halt überhaupt nicht und sind einfach grundlegend einfach schlechte Menschen so.
Gerade die Oberheather, die
ja genau.
Ich habe gerade den Nachnamen nicht im Kopf, die Rote.
Das ist doch die. Ist es die McNamara?
Nee, ich glaube nicht. Es ist
die
halt,
Chandler.
Ja, ich glaube schon. Wir wurden
auch. Ich glaube, die Heather Chandler ist das, glaube ich, ja.
Wir wurden auch von einem Hörer gefragt, wir sollen sagen, welche Heather wir wären. Shotgun auf die mit der Bulimie.
Das ist gar nicht so einfach, die sind alle richtig furchtbar. Die sind alle richtig, richtig schlimm, sind die alle. Es geht halt erstmal darum, dass eben man diese Truppe kennenlernt, man lernt die Hierarchien kennen. Und ja, der Film baut dann eben erstmal drauf auf, diesem Außenseitertum, gleichzeitig aber eben auch so, du merkst so ein bisschen, das ist, diese ganze Schule wirkt auch so unwirklich. Das ist schon alles ein satirischer Blick, aber du merkst trotzdem so, dass die Themen auch als Zuschauer so unangenehm sind, ne? Gerade wie ja mit Schülern umgegangen werden und wie einfach auch niemand eingreift oder so, ne? Also es ist wirklich so, es ist gesetzt. Die haben das Sagen, sie holen jeden irgendwie durch und das ist auch erstmal, das ist so, keiner lehnt sich dagegen auf, sag ich mal. Und dann hast du auch der typische so Stereotypen wie die Footballer natürlich, ne? Auch strunzblöde, reden nur übers Vögeln und Bumsen und reden nur darüber, wie sie irgendwelche Weiber wegflanken und richtig auch stereotypisch natürlich. Und dann hast du eben in diesem ganzen Wust aus ja sich übertrumpfende Vollidioten hast du halt dann noch den Jason sitzen, Christian Slater als ja, sage ich mal, Schulhopper, Er ist neu, keiner kennt ihn so richtig, er ist der mysteriöse Typ in der Ecke, der Mantel trägt.
Und auch nichts anderes, er trägt den gesamten Film über diesen anderes, Mantel.
Genau, genau, so also ein bisschen Hitcher der Highway Killer als Schüler. Und ne, so, er ist so der coole Außenseiter, keiner weiß so richtig, wo kommt der eigentlich her. Er erzählt dann recht schnell so, dass er es oft umzieht, weil sein Vater, was macht sein Vater? Bauherr.
Bauunternehmer.
Genau, Bauunternehmer, und sie müssen halt viel umziehen und er bleibt nie lange an einem Ort. So, das ist das Erste und relativ Einzige am Anfang, was man über ihn wirklich erfährt, ist einfach da. Er ist einfach da, er ist mysteriös. Und ja, und Veronica, ja, merkt man recht schnell, findet einen kleinen Gefallen an ihm. Und die beiden.
Er ist auch ein hotter Boy. Also.
Er ist auch ein hotter Boy, natürlich. Und sie, Winona Ryder, ist auch ein hottest Girl. Also das ist natürlich ein Match so. Und ja, die beiden bundeln halt dann relativ schnell an am Anfang. Man merkt so, da ist irgendeine so, da zünden die Synapsen, da ist eine Synergie da. Und das ist erstmal so der Auftakt. Und ja, im Endeffekt, was der Film dann eben so durchspielt, ist so, auf der einen Seite hast du eben Veronica, die sich anbiedern möchte, die dabei sein will, sie will auf die Partys mitkommen, sie möchte irgendwie dazugehören, sie möchte einen Status haben. Überhaupt merkst du ja irgendwie, dass alle in dem Film sind halt so mega verhätschelt, ne? Das ist ja auch so ein, also alle haben reiche Eltern, haben irgendwelche krassen Gärten, wo sie die ganze Zeit Polo spielen. Und also alle
Cricket,
haben ja irgendwie,
es ist kein Polo.
Cricket, Entschuldige, genau, Polo ist Englisch, ne? Und Cricket ist amerikanisch.
Nee, Polo ist das auf den Pferden.
Ach, so rum, okay, sowas. Polo ist immer Pferd. Ich dachte nämlich, das gibt auch ohne. Okay, alles klar. Dann ist es Cricket natürlich. Ne, sie spielen Cricket und alles ist irgendwie, sie haben einen fetten Garten und alle Eltern tragen Polunder und sind irgendwie rich und alles ist super verhätschelt. Und dann merkst du halt, wie gesagt, wie dann eben Jason da reintritt bei ihr und du hast dann so zwei Welten mehr oder weniger, ne? Eher so der super rebellische Typ, der mit diesem ganzen High Society Gechickse nichts zu tun haben will. Und sie sich dann so ein bisschen ihn verguckt, eigentlich aber trotzdem eben den ganzen High Society Shit eigentlich cool findet und sie auch das da mit rein will. Und dann hast du so ein bisschen diese zwei Seiten, die so erstmal an ihr zerren. Und naja, und dann, was dann relativ schnell rauskommt oder passiert, ist, dass Jason, sag ich mal, seine speziellen Vorlieben.
Der ist einfach batshit crazy, der Typ. Der ist einfach komplett durchgeknallt.
Ihr so offenbart. Und naja, er nennt das quasi Scherze oder Streiche. Aber was es eigentlich ist, ist halt krass, ist halt einfach Mord. Ja, also das fängt jetzt einfach nur mal, ich will jetzt nicht alles durch natürlich hier sezieren, aber es ist einfach nur als Beispiel, eine der ersten Sachen, die er macht, ist, er kommt recht schnell dahinter, dass er ihr natürlich auch sagt, so, ey, du hast das doch gar nicht nötig, du bist doch eigentlich voll cool, wieso bietest du dich hier bei diesen Chicksen an und die sind doch voll furchtbar und haben ein schlechtes Weltbild und die kann man doch nur hassen. Und sie sagt er dann auch so recht schnell so, ja, weiß ich eigentlich, aber wenn man mit denen gut steht, dann hat man es leichter und so, ne? Und er sagt dann aber, hey, komm, nee, wir ärgern die mal ein bisschen so, ne? Die behandeln dich eigentlich auch wie Scheiße, das weißt du doch. Und sie weiß es ja auch, ihr ist es ja trotzdem bewusst und trotzdem begibt sie sich mit ihnen ab. Und deswegen kommen wir wieder zum Status, sie soll ja dann morgens eine der Heathers irgendwie wecken und ihr morgens irgendwie was war es, einfach Milch, oder nee, sie will ja irgendwie ihr was ans Bett bringen.
Ja, weil sie verkatert ist.
Verbindungshaus, genau, weil sie am Vorabend auf der Party waren, wo die Rapey-Typen unterwegs waren.
Oh, das war auch so schlimm, ey.
Unangenehm, unangenehm. Alles, auch die ganzen, ja, sag ich ja, alle Dudes, so diese ganzen Rich-Dudes in dem Film sind alles die unsympathischsten, touchy Widerlichkeiten in Person, so. Und genau, sie will ihr morgens so was gegen Kater bringen, so ein bisschen, ne, wieder ein bisschen anbiedern bei ihr. Und er sagt so, ey, lass die mal ein bisschen ärgern. Komm, wir kippen der mal irgendeinen Scheiß in den Becher, so. Und Veronica sagt dann so, ja, genau, super Idee. Wir nehmen am besten hier Milch mit O-Saft.
Was auch schon sehr ekelhaft ist.
Wo du so drüber nachdenkst, ja, ist nicht so geil und morgens nach dem Kader wahrscheinlich. Und du denkst so, hohoho. Und dann kommt Jason so, ja, super Idee, ich habe aber eine bessere. Komm, wir nehmen einfach Reinigungsmittel.
Oder Rattengift oder irgendwie sowas war
das. Nee, das ist so Abflussreiniger.
Ah, ja.
So Abflussreiniger. Und kippt das halt so in den Becher und du merkst dann so, Veronica ist dann erst so, ja, okay, ist ein Gag. Und so, ja, ha, du bist voll witzig. Und er so, ja, ich meine das aber ernst. Und der Film macht das wirklich sehr gut, wie du als Zuschauer, aber als auch die Charaktere, oder beziehungsweise in dem Fall Veronica eben vor allem, so langsam, so nach und nach erst checkst so, wie crazy er ist. Ja. Also du glaubst am Anfang halt auch noch so, ja, okay, ne, der Trenchcoat-Guy, der ist ein bisschen weird, aber ja auch ganz nett. Und er ist halt einfach auch nicht so ein Pisser wie die ganzen anderen verhätschelten Kids in dem Film.
Es ist ja auch ein bisschen so, cool, ja, dass er eine Pistole mit zur Schule bringt.
Das macht man halt so. Ja, wo man am Anfang auch denkt, er erschießt erstmal ein paar Leute. Dabei war es Platzpatronen. Ist auch eine sehr gute Szene. Auch sehr gut geschnitten, muss ich sagen. Wo du erstmal denkst so, oh, okay. Hat er jetzt gerade den ersten 5 Minuten des Films ein Schulmassaker veranstaltet? Ah, nee, war nur Spaß. und genau, aber so potenziert sich das halt in dem Film, wie du so langsam merkst so, okay, der Typ, der ist nicht ganz knusper so. Da stimmt was nicht so. Und ja, und eher Veronica sich versieht, hat der Gag gezündet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die erste Heather liegt tot auf dem zusammengebrochenen Glasscherben des Tisches, auf den sie drauf fällt, nachdem sie dieses Zeug gesoffen hat. Und ab da geht der Film eigentlich erst richtig los. Und du bist so als Zuschauer, what the fuck?
Es ist halt
the fuck.
Dieser komplette erste Akt spielt sich wirklich ab wie ein relativ normaler Teenie-Highschool-Film.
Total, bis zu diesem Punkt.
Und
ich saß da und ich muss zugeben, ich war so halb aufmerksam. Also ich hab nichts nebenbei gemacht und so. Ich war schon Schaubefehl aufmerksam. Aber ich habe gemerkt, so am Anfang war so, ja, okay, ja, okay, ja, okay. Weil ich da wirklich noch nicht verstanden habe, wo das hinführt. Und ich war so immer noch ich war immer noch auf meinem Erwartungshaltungs-Mindset. Und ich sagte, in dem Moment, wo Heather 1, ich weiß gar nicht mehr genau, welches war, wo Heather in diesen Glastisch reinknallt und einfach tot liegen bleibt, da saß ich aber auf der Couchkante, das kannst du mir glauben. Also das ist der Moment im Film, wo du merkst, so, okay, fuck, der Typ ist komplett durch und das wird jetzt richtig crazy. Und das, wie er das so aufbaut allein und das dann potenziert, das ist schon sehr, sehr gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Und du merkst auch, wie Veronica in dem Moment dann so komplett einfach so, was? Okay, Mord ist okay, das können wir irgendwie vertuschen. Was? Okay. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Das ist sehr, sehr gut aufgebaut.
Dazu muss man, du hast den auf Deutsch geguckt, ne?
Der war bei Prime leider nur auf Deutsch, ja.
Ich habe den halt auf Englisch irgendwann mal angefangen und da merkt man das schon ein bisschen früher, mal abgesehen von dieser Pistolenszene. Da fallen so eine Sätze wie, also die erste Heather sagt dann einfach so eine Sätze wie, well, fuck me sideways with a chainsaw. Und das ist so, bitte? Das ist wohl auch sprachlich einfach deutlich krasser und derber als jetzt
das,
der
das normale glaube ich. Sie haben in der deutschen Fassung, haben sie so einige, also es wird schon auch viel geflucht, auch überheblich viel für so einen Film, wo ich erst dachte, ja, okay. Aber ja, sie haben das sehr eingedeutscht. Und ja, das auch natürlich, die Synchro ist jetzt nicht erst gestern entstanden. Da sind so ein paar Wörter drin, die sagt halt auch einfach niemand mehr. Und die sind auch nicht, die sind eben auch, aber selbst fürs Deutsche, für den deutschen Sprachgebrauch sind sie nicht wirklich hart. Und nee. Ich glaube auch, dass da im Deutschen ein bisschen was verloren geht. Deswegen, wenn ich die Chance mal irgendwann habe, gucke ich ihn, glaube ich, auch nochmal in Englisch, weil ja, glaube ich dir direkt, das dürfte noch ein bisschen noch mal krasser ausfallen, ja. Ja, aber jedenfalls, so, das ist so der Punkt, zu dem wollte ich einmal hinarbeiten, weil das ist wirklich so ein bisschen der Wendepunkt des Films.
Ja,
für mich auch. Und das ist ja auch der Punkt, wie gesagt, wo alle, jetzt haben alle verstanden, was Phase ist. Und dann denkst du aber jetzt, für einen Moment denkst du so, okay, wow, das ist echt ganz schön krass. Und dann im nächsten Mal realisierst du, das war erst der Anfang. Und das zieht sich halt dann eben komplett durch. Du merkst halt, du bist halt, wenn dich in Veronica reinversetzt, sie steht total zwischen den Stühlen. Du hast eben sie, die A, irgendwie froh ist, dass dieses Mädchen einfach verreckt ist, weil sie total scheiße zu ihr war jeden Tag, weil sie eigentlich weiß, was sie für eine schlimme Mensch ist. Auf der anderen Seite war sie natürlich Beiwohnerin von einem Mord und sie hat diesen Typ an der Backe, der irgendwie auf sie steht und mit ihr rummachen will, aber total der Psycho ist. Und das ist so gut, wie sie halt so zwischen allen Stühlen steht. Und wie gesagt, das haben wir auch schon in dem OFBW-Text gehört. Es geht ja dann darum eben, dass sie diese Morde, die sie dann begehen, das bleibt halt nicht bei einem, Spoiler, Überraschung, als Suizide verkaufen. Ne? Also sie präparieren dann auch die Tatorte und so weiter, so in ihrem besten Highschool-Gewissen, wie man sich's vorstellt. Eine der besten Szenen da auch, wo sie die zwei Footballer umbringen möchten und dann es darstellen lassen wollen, ob die homosexuell waren und Christian Slater so eine Tasche vorbereitet.
Das ist so gut.
Die man natürlich vorbereitet, wenn man jemanden als homosexuell darstellen möchte, wo zum Beispiel eine Flasche Sprudelwasser drin ist.
Weil das ist das Getränk, was die Schwulen am meisten trinken.
In wo spielt der Film?
Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo am Arsch der Heide.
Er sagt aber halt explizit in dieser Stadt, ich habe auch leider vergessen, in welcher Stadt er spielt, aber es ist halt ein kleines US-Nest. Dann war er so, ja, aber hier, wenn man das hier trinkt, dann ist man halt homosexuell. Und so wie eine halbe Stunde später im Film unterhalten sich zwei Polizisten und der meinte so, guck mal, was ich gefunden habe. Er so, die waren schwul. es ist so absurd, dieser Film. Es ist so absurd.
Da muss ich übrigens auch einmal sagen, das ist einer der geilsten Songs im Musical, I Love My Dead Gay Son. Weil auf der Beerdigung fängt dann der eine Vater von dem einen richtig an, einen zu schmettern. Und es sind die 80er, das ist alles noch ein bisschen verkrampfter. Und schwul sein ist halt nicht normal damals gewesen. Und der Song ist aber einfach so mega so ein Pride-Ding. Und er sagt, und ich wette, sie tanzen jetzt zusammen mit Judy Garland und ihrem Lieblings-Village-People im Himmel. Und alles ist cool. Es ist so witzig.
Das ist ja auch auf der Beerdigung an der Kirche, wo der eine Vater dann so am Sarg steht, so, ich liebe meinen schwulen toten Sohn, ich liebe ihn. Ja. Es ist alles wirklich sehr bitterböse. Es ist
generell schon alles die Beerdigungsszenen sind auch so gut.
Ja. Oh. Und das ist halt dann der nächste Step noch, den der Film dann erreicht. Dann geht's nämlich vor allem darum, das fand ich halt fast, das war ja wirklich schon sehr meta. Sie verkauft das als Suizidwelle oder sie stagen diese Morde, diese als Suizide. Und jeder kauft's ab. Jeder. Mal abgesehen davon, dass die ermittelnden Polizisten immer kiffen wie blöde und einfach sowieso nichts peilen. Alle kaufen es komplett ab. Und dann passiert sowas, das habe ich wirklich extrem gefeiert. Denn was der Film dann macht, ist quasi, die Suizide werden auch noch glorifiziert. Die Medien kommen ins Spiel. Natürlich wird, das ist ein relativ kleines Nest, wo das alles passiert. Plötzlich bauscht das Ganze auf. Medien kommen, Fernsehen. Leute werden interviewt, die Schüler.
Es gibt den Selbstmord-Rap.
Genau, der Selbstmord. Also es ist wirklich alles so absurd, wie dann die Personen, die sich da die umgebracht wurden, die beiden töten, weil sie sich für verabscheuungswürdige Menschen halten, die man nicht feiern sollte, beziehungsweise die einfach schlechte Menschen sind, deswegen sollen sie weg. Die dann aber von den Medien und dann auch wiederum dann von den Eltern und den Lehrern zu Märtyrern fast schon stigmatisiert werden und weil die faken dann auch immer so Abschiedsbriefe und so und dann wird das alles total so, ja, und die an die Armen und ja, der Leistungsdruck, ne, und das ist ja auch echt schwer heutzutage und hast du nicht gesehen und das ist halt so absurd und so meta, weil sie bringen nur Leute um, denen es allen gut geht, irgendwelche Rich Kids, die überhaupt keine Probleme haben und dann geht's ja noch so weit, dass dann irgendwann sogar die Personen, ohne jetzt genau dazu weiter zu spoilern, aber dass die Personen, die eigentlich wirklich einen Grund hätten, sich zu töten, weil sie Opfer von Mobbing und Rassismus und so weiter sind, die anfangen, sich wirklich fast selber umzubringen oder sie stellen Selbstmordversuche sogar an, weil sie davon angestiftet werden, weil die Medien es über so viele Selbstmorde berichten, dass sie sich selber umbringen möchten. Es ist so meta.
Das Drehbuch ist ganz, ganz große Klasse. Das ist ein Film, den darfst du heute nicht ohne Trigger Warning rausbringen, in meinen Augen, weil dieses ganze Selbstmordding ist nun mal ein großer Part der Story. Aber wenn du dann sowas hast, wie jetzt zum Beispiel auch 13 Reasons Why, und der Film Heathers hat das Ganze in den 80ern schon aufs Korn genommen. Das ist so mega. Und das, was du gerade auch angesprochen hast, der ist halt super absurd. Ich habe den auch mit meiner Freundin gesehen, die war auch irgendwann nur so, was kann denn jetzt noch alles passieren? Und wie zum Fick, was soll jetzt eigentlich noch hier alles kommen? Und es wird immer verrückter und immer verrückter. Aber auf der anderen Seite ist der Film aber auch ultra ernst und super, super bitter.
Das ist halt das Ding. Das ist das Ding. Und das ist der Spagat, den er so gut hinbekommt. Der schafft es halt wirklich, diese harten und schlimmen Themen unterhaltsam, satirisch darzustellen, ohne aber die Essenz und die Kernaussage zu verwässern. Und die ist halt so fucking real halt. Wie gesagt, ist diese Themen Mobbing, Rassismus oder vor allem aber auch Mobbing und dieses Klickendenken und dieses, sei dir selbst der Nächste und so weiter. Das ist ja alles, das ist ja komplett ernst. Und das ist ja auch wirklich mit einer ernsthaften Botschaft. Aber teilweise wirst du davon abgelenkt, weil es so absurd wird einfach später. Aber ja, das ist der Punkt. Er schafft es halt komplett diese verschiedenen, Messages und Konstrukte und die Genres so zu vermischen, dass du einen unterhaltsamen, abstrusen, fast schon Fantasy-Thriller irgendwie hast, aber gemixt eben mit ernsthaften gesellschaftlichen Themen, und beides funktioniert. Beides funktioniert. Das fand ich wirklich absolut, absolut beeindruckend. Absolut.
Es ist auch eine Sache, der Film und dann halt auch das Musical, so mit den Songs und so, haben mich noch ein paar Tage lang begleitet. Und eine Sache, die ich zum Beispiel super spannend finde, ist halt die Figur von JD. Einfach weil der so unfassbar verrückt ist. Und die Frage ist dann, wie man da hingekommen ist. Und es gibt in den Songs, gibt es so eine Stelle, wo gesagt wird, wäre deine Mutter noch da, wäre das alles nicht passiert. Was ich super spannend finde, weil es wird auch im Verhältnis von JD zu seinem Vater wird sehr, sehr klar, das ist nicht richtig, weil sie sich mit Kosenamen ansprechen, die man in den USA halt so, hey, Champ und sowas, aber es ist andersrum. Das heißt, JD benutzt die Kosenamen für Kinder, für den Vater. Und
ja, genau.
Es wird angedeutet, aber es ist schon recht offensichtlich, dass der Vater einfach die Mutter in die Luft gesprengt hat. Einfach weil sie noch in einem Gebäude war, was er abreißen wollte.
Und ja.
Das ist halt, ich finde das einen unfassbar spannenden Punkt. Was wäre passiert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Weil das ist einfach, es ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel bei Sex Education Staffel 1 so klasse fand. Da hat man die ganze Zeit die Probleme eigentlich nur, weil die Erwachsenen Scheiße bauen. Und ähnlich ist es ja auch hier. Die sind verzogen. Das sind einfach schlimme Menschen. Aber woher kommt das?
Genau. Und deswegen sagte ich ja vorhin, die kommen halt alle aus so absoluten Posch-Familien. Alles gehobene Gesellschaft, die Fußvolk-Probleme gar nicht verstehen. Und natürlich bildet sich das komplett in den Schülern ab. Natürlich, ja.
Ja. Es ist großartig. Ich habe sehr, sehr viel Liebe für diesen Film.
Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, was ich so wiedergeben kann. Ich habe auch sehr viel Liebe für diesen Film. Ja, also abschließend nochmal. Heathers ist ein wirklich absolut geisteskranker Film, der wirklich so viele falsche Fährten legt und einfach sich allgemein so falsch präsentiert, wie es nur geht, um dann eben komplett zu überraschen. Wirklich ganz, ganz, ganz tolles Drehbuch, tolle Idee. Wie gesagt, fasst das Ganze so an, würdest du heute so nicht mehr drehen können. Aber gerade damals so, wenn du überlegst, auch eben, wie du eben sagst, was für Probleme es in der damaligen Zeit gibt, wie der Film, der die ausspielen, damit umgeht, ist so gut. Schafft es eben, wie gesagt, zu unterhalten, abstrus zu sein, zu überraschen, und dann eben trotzdem, wie gesagt, gesellschaftlich relevante Themen auf einer Ebene anzusprechen, ohne sie respektlos zu behandeln, was wirklich ein Drahtseilakt ist. Und ja, und dabei auch noch einfach herrlich verrückt zu sein, ziemlich böse, also nicht ziemlich böse, sehr böse, aber eben auch teilweise auf einer Metaebene, die du immer hinterfragen kannst und die nie ins Leere läuft, sondern du findest immer wieder Antworten und auf die Dinge, die du dich selber fragst, weil sie im Film drinstecken. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, also für mich ein ganz tolle Entdeckung. Und deswegen danke an diesen Podcast und danke an dich. genau für sowas ist das hier der Platz. Also deswegen ganz toller Film, kann ich nur empfehlen. Werde ich auf jeden Fall noch mal irgendwann Englisch sehen, weil ich irgendwas mit Chainsaws und Gutfucks hören will. du merkst es auf Deutsch. Du merkst es, dass da eigentlich gerade was Heftigeres fallen müsste. Du siehst es, du kannst es spüren.
Die Synchro ist super merkwürdig.
Die Synchro ist echt merkwürdig im Deutschen. Wie gesagt, die ist ziemlich aus der Zeit gefallen, weil auch viele Wörter benutzt werden, die so heute nicht mehr relevant sind und einfach auch nicht das widerspiegeln, was da passiert so richtig. Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn irgendwie auf Englisch lieber. Aber ansonsten ist er trotzdem jetzt bei Prime, wie gesagt, da nur auf Deutsch, aber immerhin zum Schauen lohnt sich das richtig. Da ist er gerade im Prime-Programm aktuell bei Amazon. Und ja, von daher, ich kann nur sagen, sehr, sehr guter Film, hat mich wirklich total überrascht, wie auf allen Ebenen. Und ja, eine Empfehlung auf jeden Fall von meiner Seite.
Es gibt noch eine letzte Anmerkung meinerseits.
Ja.
Man merkt, ich habe mich ein bisschen intensiver irgendwie mit dem Film am Ende noch beschäftigt.
Ja, ist ja super. Ich hab ihn ja leider auch erst gestern sehen können für unsere Aufnahme, deswegen hatte ich jetzt nicht mehr so viel Zeit zu recherchieren. Gerade das mit dem Musical finde ich mega spannend, weil das wusste ich tatsächlich selber nicht.
Das ist auch super beliebt. Das gilt als eins der besten Musicals und das hat einen der geilsten Villain-Songs überhaupt. Der zweite Song auf dem Album, Candy Store, ist von den Heathers und der ist so geil. Ist richtig nice.
Muss ich mir mal anhören.
Ja, das gesamte Album ist großartig. Es gab eine Fortsetzung. Und zwar in Form einer Serie. Ich glaube, 2017 müsste das gewesen sein.
Oha.
Ähnliche Prämisse, also sogar ziemlich genau gleich. Nur die Heathers sind dieses Mal eine übergewichtige Frau, eine Asiatin und ein Schwuler. Also eine Transperson. Was meinst du, was das Ding für Watschen bekommen hat?
Okay, krass. Wie heißt die auch? Heathers?
Ja, die heißt auch Heathers. Ist aus 2017, hat nur eine Staffel bekommen und ist im Allgemeinen komplett zerfetzt worden, weil es einfach all das, wofür dieser Film steht, durch den Dreck zieht. Und
wo lief das?
Ich weiß es nicht. Ich wusste das vorher, weil ich es halt in der Musical-Recherche gesehen hatte. Und dann habe ich mir heute noch mal den Trailer angeguckt und es sieht wirklich furchtbar aus. Und auch so eine Sachen, man hat dann also so Kritik, Rezeption, sowas wie, also wer glaubt, dass Social Justice Warriors und die sogenannten Snowflakes, in ganz großen Anführungszeichen, wer glaubt, dass das die Geißel der Gesellschaft ist, für den ist das die richtige Serie. Also so eine Serie.
Krass, also die haben das eigentlich komplett umgedreht.
Ja. Also so gar nicht verstanden, worum es geht.
Das ist eine HBO-Serie.
Ach, schau an. Da haben sie verkackt.
Das ist eine HBO-Serie gewesen, ja.
Also für alle, die interessiert sind, schaut euch mal den Trailer an zur ersten Staffel. Und man wird nichts von dem beißenden Humor und der Gesellschaftskritik wiederfinden. Also doch, es ist Gesellschaftskritik, allerdings so fehlgeleitet, wie ich es selten erlebt habe.
Das ist ja echt dämlich. Das ist ja wirklich richtig dämlich.
Ja, das ist super merkwürdig.
Muss ich mich mal reinlesen, das interessiert mich, ja, aber krass. Ja, das ist ja wirklich kompletter Schwachsinn. Da haben sie ja wirklich genau, also die haben ja das genommen, was der Originalfilm angeprangert hat, und drehen es einfach um.
Ja.
AKA, auch die Opfer können die Täter sein oder was. Also
es ist dieses, was aus dem der eine Toten-Hosen-Song auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein.
Ja, okay, ich verstehe, ja, okay.
Es danke. Ist aber sowas von falsch irgendwo.
Ja, also man muss es sehen wahrscheinlich trotzdem, aber von der Prämisse her, ja, klingt so, als ob sie es original nicht verstanden haben, ja. Aber und vielleicht wollten sie es auch einfach nur umdrehen und einfach gesellschaftlich irgendwie, ich weiß es nicht. Klingt auf jeden Fall, es klingt falsch auf jeden Fall.
Und Veronica sieht einfach aus wie eine Heather. Also aus dem Original, das ist so falsch auf allen Ebenen.
Okay, weird. Weird. Ja gut, auf jeden Fall ist auch schon abgesetzt, steht bei Wikipedia, gut.
Ja, zum Glück. Kommen wir vom Schlachtfeld Highschool zum Schlachtfeld Normandie.
Das ist ein kleiner Schritt. Vom Campus ins Boot.
Naja, also bei mir gab es mehr Tote, aber ich glaube, du hättest vorher nicht vermutet, dass es auch bei dir Tote geben wird.
Also der Bodycount von Heathers ist auf jeden Fall auch recht hoch, ja. Unerwartet hoch.
Das stimmt. Ich habe mir angeguckt, der Soldat James Ryan.
Colonel, ich muss Sie über etwas informieren.
Ja?
Diese zwei Männer sind in der Normandie gefahren. Der hier in Omaha Beach.
Sean Ryan.
Der in Utah Beach.
Peter Ryan.
Der hier wurde letzte Woche in Neuguinea getötet.
Daniel Ryan.
Die drei waren Brüder, Sir. Ihre Mutter wird heute Nachmittag alle drei Telegramme bekommen. Das ist noch nicht alles. Es gibt einen vierten Bruder, den jüngsten.
Ist er noch am Leben?
Das wissen wir nicht.
Wir werden Leute losschicken, um ihn zu finden. Und wir werden diesen Burschen da rausholen.
Ein schwieriger Einsatz, darum sollen Sie es machen. Irgendein Soldat hat seine drei Brüder verloren und soll zurück nach Hause.
Was hat das für einen Sinn, das Leben von 8 Leuten zu riskieren, um eins zu retten?
Dann denk mal an seine Mutter.
Na und, Doc? Ich habe auch eine Mutter. Der Sarge hat eine Mutter. Ich wette, sogar der Captain hat eine Mutter. Na gut, der Captain vielleicht nicht.
Wissen Sie, wie viele Männer unter meinem Kommando gefallen sind?
Wie viele?
Genau 94. Aber das bedeutet, dass ich 10-mal so vielen das Leben gerettet habe. Nicht wahr?
Ein durchaus bekannter Film, möchte ich meinen, aus dem Jahre 1998.
Das würde ich auch sagen, ja.
Regie geführt von einem Indie-Regisseur namens Steven Spielberg. gewonnen 5 Oscars für Regie, Tonschnitt, also diese ganze Kamera und halt, was alles nicht da an Technik noch drin steckt. Und meine Erwartungen waren, die erste halbe Stunde werde ich komplett gefickt. Und danach wird's langweilig. Das war so das, was ich wirklich erwartet hatte, weil alle reden nur von der Landung an Omaha Beach, aber so was danach passiert, irgendwie wird da nie drüber geredet.
Ist witzig, ne? Stimmt halt wirklich. Stimmt halt komplett, ja.
Und dementsprechend war ich auch so ein bisschen, ha, schauen wir mal, ob das sich über fucking 3 Stunden trägt, die dieser Film dauert. Ich merke schon, ich werde auch zu Heather, ich fluche sehr viel heute. Ich werde mal die OFDB vorlesen. Bin gespannt, wie weit sie spoilt. 6. Juni 1944. D-Day. Captain John Miller und seine Einheit gehören zu den Truppen, die sich durch die wahr gewordene Hölle auf Erden, den Strand der Normandie, kämpfen. Unter größten Verlusten gelingt es, den Küstenabschnitt einzunehmen. Doch statt weiter direkt am Vormarsch in Richtung Berlin teilzunehmen, erhält Miller einen Spezialauftrag. Er soll James Francis Ryan aus der 101. Airborne ausfindig machen, denn alle 3 Brüder Ryan sind im Kampf gestorben und auf Befehl von ganz oben soll Ryan nach Hause zurückkehren, damit seine Mutter wenigstens einen Sohn behalten kann. Angesichts der verworrenen Lage im Norden Frankreichs ist dies für Miller und seinen Mann wahrlich kein leichter Auftrag. Zumal die Soldaten sich auch fragen, wieso sie das Leben eines Mannes retten sollen, wenn der Vormarsch gegen Hitler und die Nazis doch viel mehr Leben retten würde. Reden wir mal ganz kurz über die erste halbe Stunde, einfach weil, das hat man, glaube ich, schon ein paar Mal gehört. Meine Fresse, ist das krass.
Fazit Ende.
Danke. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es ist halt, ich habe den Film irgendwann mal im Free TV angefangen. Und ich habe da auch mit meiner Freundin drüber geredet. Ich weiß nicht mehr, ob das um 2015 oder 22:15 war. Für diejenigen, die sich mit deutschem Fernsehrecht nicht auskennen, ab 2015 darf man Filme ab 12 zeigen und ab 22 welche ab 16. Dieser Film geht nun mal sehr, sehr lange. Und dementsprechend kann ich mir das vorstellen, dass der irgendwann mal, dass irgendein cleverer Typ bei ProSieben auf die Idee kam, ähnlich wie auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr bei Deadpool, hey, lass den doch mal um 2015 zeigen. Ich habe jetzt nicht in die Schnittberichte geguckt, da steht dann sowas immer. Denn ich weiß natürlich, wie krass das alles ist, der gesamte Anfang. Ich konnte mich aber an ganz viel nicht mehr erinnern und ich bin mir sicher, ich hätte mich, auch wenn ich da noch sehr jung war, ich meine, ich war 7, als der Film rauskam, ich hätte mich dran erinnert, wenn jemand seinen Arm aufhebt, der abgesprengt wurde und damit wegrennt. Und nun ja, also diese ganze Anfangssequenz, ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal den Film gesehen?
Oh, das müsste so Anfang meiner DVD-Phase
oder andersrum, wie alt warst du da?
Gewesen sein. Ich überlege gerade, es waren so, warte mal, ja, so 14. 14, denke ich, habe ich auf DVD gehabt, ja, so um die 14, 15 müsste hier gewesen sein, ja.
Und ich glaube, da hat dich der gesamte Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen mitgenommen, oder?
Ja, klar, komplett. Das war natürlich meine Gorehound-Zeit irgendwie. Also da habe ich eh fast nur so Splatter und so geguckt. Mhm. Zum DVD-Sammelbeginn. Aber ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt auch ein bisschen was anderes, sag ich mal, aber es ist schon sehr drastisch, der ganze Auftakt, ja.
Ja, und meine Partnerin lag halt auch neben mir und hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt und auch halt so eine Sachen gesagt wie, ganz ehrlich, wieso sind Menschen so scheiße? Wie kann man so etwas machen? Und dann noch eine andere Sache. bei einem Flachs, den wir hier machen, sie möchte in den medizinischen Bereich und hat von meiner Mutter auch zum Beispiel gehört, hat sie vorgeschlagen, warum studierst du nicht bei der Bundeswehr? Und da meinte sie eben gestern, als wir den geguckt haben, genau aus diesem Grund. Weil wir leider momentan an einem Punkt stehen, wo es sich so anfühlt, als ob das tatsächlich passieren könnte, dass man eingezogen wird und in solche Krisengebiete muss. Und das sieht man ja auch an den Medics, die da rumrennen. Was die da bei einem unter heftigsten Feuerbeschuss und so leisten müssen, während irgendwie 2 Meter weiter jemandem die Gedärme aus dem Bauch quellen und der nach seiner Mutter schreit. Ich kann es nicht verstehen, wie Menschen sich denken, ich habe aber recht, jetzt schießen wir alle um. Es ist, ich sag das manchmal aus Flachs, aber diesmal mache ich das ernst, ich hasse Menschen einfach manchmal. So, um mal die ernstere Note auch einmal reinzubringen.
Ja, absolut, absolut. Deswegen, und ich finde gerade auch der Auftakt, der zeigt ja wirklich absolut ungeschönt normal, aber ja, so ist es halt einfach. So ist es normal. Es ist halt einfach dreckig, brutal und einfach menschenverachtend halt, ja.
Und ich hatte vorhin auf der Heimfahrt noch mal kurz geguckt, ob es auf Deutsch irgendwelche Essays zu diesem Film gibt, und ich habe eins gefunden, und das ist halt, der Autor findet den Film nicht gut, und ich habe es auch nicht durchgehalten, das Essay ganz durchzulesen. Ich habe es halt irgendwann durchgeskippt, weil dieses Wissenschaftlerdeutsch, ey, ich komme damit nicht klar. Es gibt einen Grund, warum ich mein Studium abgebrochen habe. Aber da meinte halt, eine Sache, die er so geschrieben hatte, war, dass diese Szene unfassbar intensiv ist, aber das wahrscheinlich trotzdem nicht annähernd rüberbringt, was die Menschen, die am D-Day da waren, überhaupt erlebt haben. Aber ich finde, das ist immer noch besser, als wenn du es bei Call of Duty nachspielst.
Ja, das ist ja immer so dieses Ding, ne? Bei Videospielen bin ich da irgendwie meistens sowieso, da gewinnt ja meistens dann einfach sowieso A, der Pathos und das Gameplay. Und du, also ich achte bei Videospielen insgesamt, gerade bei so Call of Duty Geschichten, wirklich dann auch meistens gar nicht mehr auf die Emotionen, selbst wenn es sie versucht zu schüren, sondern achte wirklich einfach auf die Mechanik und ist das technisch nice oder ist es cool alles gestaged.
Was ja auch irgendwo absurd ist irgendwie, oder?
Ja, total, irgendwie schon, aber es macht irgendwie das Medium mit mir. Und klar, natürlich hat das Videospielmedium auch andere Seiten, aber die suche ich dann halt nicht in Call of Duty. Und also das ist eins der wenigen Videospiele, die mit Krieg zu tun haben, die mich auch emotional irgendwie wirklich gepackt haben, die auch das eine gute Narration erzählt haben, war halt
Spec Ops
The Line, genau. Weil es einfach wirklich auch, das ist ja fast, also so, es geht ja schon fast Richtung Apocalypse Now, eher die Psyche, es ist trotzdem ein Shooter, aber es beleuchtet halt die Psyche, was macht Krieg oder was macht so eine Kriegssituation mit deiner Psyche, und das ist halt spannend. Das machen ja die Battlefields und Call of Duty dieser Welt nun mal nicht, und da fand ich jetzt auch, da muss ich auch sagen, da ist auch James Ryan macht das auf jeden Fall auch besser als Genre-Kollegen, sage ich mal. Der hat auch schon seine, der hat zwar auch sein Action-Pieces natürlich, die er sehr ausreizt, nichtsdestotrotz nehme ich der Film mit, zum Beispiel auch mehr als jetzt 1917 aktuell im Kino zum Beispiel das getan hat.
Es sind jetzt einmal zwei Punkte, an die ich rangehen möchte. Einmal Thema Pathos. Der Film beginnt mit einem Shot auf die amerikanische Flagge, wo ich natürlich schon mal schlechte Laune bekommen habe. Es gehört zum amerikanischen Markt dazu. Ich hätte aber vermutet, dass ein Steven Spielberg da cleverer mit umgeht. Der Film ist nicht unbedingt pathetisch, aber er ist doch sehr schwarz-weiß. Es gibt so ein oder zwei Szenen, wo auch die Amerikaner nicht im guten Licht dargestellt werden. Aber das ist, wie gesagt, das sind ganz, ganz kurze Momente, die auf den 3-Stunden-Film halt nicht, die bleiben da nicht im Kopf hängen. Also das fand ich ein bisschen schade. Das hätte ich mir ein bisschen differenzierter durchaus gewünscht. Aber macht der Film nicht, gut, dann ist das nun mal so. Und das zweite ist die Psyche. Und das ist eine andere Sache, die dieses Essay aufgreift, was ich ganz spannend finde. Die Unterhaltung, die die Soldaten zwischen den Setpieces führen, die klingen immer so wie Unterhaltungen von Leuten, die schon durch die schon durch sind, die von einem Krieg erzählen, der weiter weg ist und nicht, als ob sie da gerade drin sind. Der Film psychologiert, also der macht gar nichts mit den Figuren, um zu erklären, wie die sich fühlen. Das einzige Mal, wo man das ist, man hat einen Corporal, Namen sind auch so eine Sache bei diesem Film, der nur in der Grundausbildung mal eine Waffe abgefeuert hat und der am Ende ziemlich am Boden ist. Aber trotzdem hat er eine Art, es wird inszeniert wie ein heldenhafter Moment, wenn er denn seine Waffe abfeuert. Und das fand ich strange irgendwie. Das war so ein bisschen merkwürdig.
Ja, verstehe ich. Es ist halt, das ist halt eigentlich relativ faul. Das ist halt wieder so ein Trope genommen, so, du bist halt angefüttert mit der Information und natürlich muss die irgendwann aufgelöst werden, es ist ja eine Potenzierung halt hier, seine Angst zu überwinden davor oder, ja, und das daraus eben eine Situation machen, die irgendwas auslöst, also irgendwas befreit oder irgendwas rettet oder durch hinauswachsen. Aber dass er hier darüber hinaus wächst, dass er jetzt plötzlich doch Leute erschießen kann, das ist natürlich halt das Fragwürdige.
Generell ist es eine Sache, die ich mir häufig, also es ist eine Frage, die ich mir häufig während des Films gestellt habe. Was möchte mir der Film jetzt erzählen? Oder was möchte dieser Film mir jetzt sagen? Denn die Geschichte an sich, die Befreiung des Private Ryan, lebt vor allen Dingen dadurch, dass die einzelnen Orte, die besucht werden, dass da durchaus Spannung generiert wird. Und die Oscars für die ganzen technischen Sachen, die sind außer Frage. Das ist hervorragend gefilmt. Der Film klingt klasse, sieht toll aus. Aber ich fand das Drehbuch echt schwach. Also es ist halt, der Film ist unübersichtlich, es ist Krieg, es ist gut so. Aber am Ende hast du so ziemlich, wenn der Film vorbei ist und da man diese Endszene auf dem Friedhof hat, bist du so, okay, Film geguckt, Haken hinter. Man kann sich natürlich über diesen Begriff streiten, aber mein liebster Antikriegsfilm ist immer noch Full Metal Jacket. Mhm. Und der bleibt einem einfach aufgrund dessen, was er erzählt, wie er es auch in seiner Form macht, der bleibt so viel mehr im Gedächtnis, auch mit der letzten Szene oder den letzten Szenen. Und bei Private Ryan hat man dann doch irgendwie schon eine Heldengeschichte irgendwie über diesen Trupp. Und auch das, was sie dann diskutieren, über dieses, lohnt es sich jetzt überhaupt, hier 6 Mann loszuschicken, um einen nach Hause zu bringen? Das wird einmal kurz angerissen, dann hält Tom Hanks eine kurze Rede und dann ist auch gut, dann ist das Thema abgeschlossen. Und ich hätte mir einfach von diesem Film viel mehr Auseinandersetzung mit dem Thema gewünscht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, es geht tatsächlich schon mehr um den Weg als solches, als die Frage nach dem Warum. Das stimmt. Es ist natürlich mehr eine Journey, es ist mehr eine Reise dieser Gruppe, die da auserkoren wird, eben ja einen Mann zu suchen und zu finden.
Diese Reise macht ja nichts mit ihnen.
Nee, der Weg ist das Ziel halt. Und ja, deswegen sage ich ja eben, die Narrative ist halt immer so das Ding, und hier in dem Film ist es natürlich so, dass der psychologische Aspekt eher im Hintergrund steht. Und wenn er beleuchtet wird, ist es halt auf einer Ebene, die trotzdem mehr, immer so mehr ein bisschen, es geht immer um dieses, wir schaffen das und der Weg und das, ne, wir haben halt ein Ziel und das wird schon, nach dem Motto. Also es ist eigentlich fast schon sehr hoffnungsvoll, dafür, dass es halt immer noch um Krieg geht. Und das ist das, glaube ich, auch, was du meinst, dass er sich wenig mit dem einzelnen Figuren, und also natürlich siehst du quasi, wie sie mitgenommener werden und jeder so natürlich sein Päckchen zu tragen hat, aber es ist Krieg, aber er reizt es halt nicht aus. Also er, wie gesagt, es geht immer um dieses eher der nächste Schritt und wie kommen wir unserem Ziel näher und gemeinsam und die Kameradschaft, und das sind Sachen, die eher im Vordergrund stehen als jetzt der Einzelne und was in ihm vorgeht.
Aber auch dieses Kameradschaft-Ding habe ich halt so überhaupt nicht gefühlt irgendwie. Das klingt jetzt alles sehr, sehr negativ. Das ist es gar nicht. Der Film, das, was er dann zeigt, es ist immer spannend. Man bleibt immer beim Ball. Und auch wenn ich mich immer darüber lustig mache, wenn Filme so lange dauern, die 3 Stunden haben sich durchaus auch wie 3 Stunden angefühlt, aber es war nicht langweilig. Da zum Beispiel, wenn sie in die erste Stadt kommen und mit Paul Giamatti da durch die Gegend rennen, das ist schon spannend alles. Und das ist gut inszeniert. Aber ich kann es nicht verstehen, wenn Leute dann sagen, das war tatsächlich beste Filmerfahrung aller Zeiten. Ich glaube vor allen Dingen, so rein optisch ist das im Kino natürlich noch mal ein Brett. Aber ich habe mich emotional nicht so mitgenommen gefühlt, sondern ich fühlte mich eher manipuliert.
Wenn dann manipuliert, manipuliert von wem und in welche Richtung?
Dass man am Ende dann doch mit diesen Menschen mitgejubelt hat. Mit diesem Trupp. Und auch, und ja, und jetzt hier, oh, Leute mit Händen hoch, die sich ergeben, sie werden erschossen. Coole Sache, yay. Und das war der Punkt, ich möchte bezweifeln, dass der Film das machen möchte, dass man darüber nachdenkt. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, das ist ja das für Sie, was ich meine. Das ist das, was ich sagte eben, der Weg ist das Ziel. Am Ende gewinnen wir, so, das ist das Ding. Der Film sagt nicht, beim Krieg gewinnt niemand, sondern so, wir können das schaffen. Das ist eher die Botschaft.
Was auch die Musik unterstreicht. Boah, ey. Ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal Musik so auf den Sack gegangen ist.
Das ist halt auch sehr heroisch, ne?
Oh, ganz, ganz schlimm. Auch an ziemlich unangenehmen Stellen. Cast. Man hat einige sehr, sehr coole Gesichter, die ich einfach nicht vermutet hätte. Wie gesagt, Paul Giamatti hat eine kleine Nebenrolle. Ich habe ganz, ganz kurz überlegt, ob der deutsche Scharfschütze im ersten Dorf, ob das Clive Owen ist. Und ich habe sehr viel Energie reingesteckt, um herauszufinden, ob er das ist. Er ist es nicht. Aber er sieht super, super ähnlich aus.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das wäre doch gecredited gewesen, wahrscheinlich.
Ja, höchstwahrscheinlich. Aber wobei, damals war Clive Owen jetzt noch nicht so der große Name.
Naja. Ja gut, das stimmt, ja.
Was dann wiederum witzig gewesen wäre, wenn Clive Owen und Paul Giamatti in einem anderen Film außer Shoot'em Up miteinander gespielt hätten. Naja. Und dann hat man noch Bryan Cranston, der mitspielt in einer kleinen Nebenrolle. Und Vin Diesel.
Glorreiche Zeiten.
Ja, es war schon ganz lustig, sich auch da so ein bisschen das anzugucken. Tom Hanks spielt gut, weil er einfach Tom Hanks ist und es einfach ein toller Mann ist. Aber zum Beispiel dieses Ganze, dass er mit der Hand zittert oder sowas, das führt zu einfach nichts. Also das führt zu 1-2 Unterhaltungen, die ja da aber auch im Sande verlaufen.
Ja,
es kann sein,
wie gesagt, ich weiß schon, was du meinst. Es ist auch so. Wie gesagt,
es kann geht. Sein, dass ich da mit einem zu, dass ich, dass mein Kopf gerade in letzter Zeit auch vor allen Dingen zu sehr auf Geschichten erzählen und Figurentwicklung gepolt ist. Und dass dann so ein Erlebnisfilm oder so ein, ich lasse das jetzt einfach mal auf mich wirken, Ding, wie der Soldat James Ryan, wie ich den so einschätzen würde, einfach nicht ganz so wirkt. Und ich möchte auch nichts von seinen Qualitäten absprechen. Aber mich hat er dann am Ende einfach nicht ganz so krass mitgenommen, wie ich gedacht hätte. Und das, um da mal wieder den Bogen zu schlagen zu meinen Erwartungen, ich würde sagen, alles das, was ich erwartet hatte, wurde erfüllt. Auch wenn es jetzt fies klingt. Aber die ganze Suche nach Private Ryan ist einfach, ja, die ist nur
lang. Noch
zusätzlich da. Ja, sie ist sehr lang. Sie ist nicht langweilig, aber sie ist sehr lang.
Ja, und das passt ja dann zu dir, was du gesagt hast. Dann weiß man auch, warum alle über die erste halbe Stunde irgendwie durchzitieren und dann ist so, ach, da kommt noch mehr Film.
Ja, eben. Ich hatte auch irgendwann zwischendurch mal auf Pause gedrückt, weil ich auf Klo musste und war so, ah, schau an. Hälfte geschafft. So eine Scheiße. Es ist halt auch kein Film.
Also okay, warst du schon so irgendwann an dem Punkt nach dem Motto, so jetzt könnte auch mal vorbei sein, so?
Ja. Okay. Als sie dann zu dieser Brücke kommen gegen Ende, dachte ich mir auch schon, okay, jetzt haben wir doch mal eine halbe Stunde Gefecht. Toll. Es ist dann halt auch wieder gut inszeniert und alles. Und man guckt sich das, so gerne man sich dann sowas anguckt. Man hat auch zwischendurch hat man sehr, sehr brutale Szenen einfach. Aber es ist, ich möchte sagen, ich war mir ein klein wenig enttäuscht. Weil es auch einer dieser Filme ist, wo immer alle sagen, Meisterwerk und 5 von 5 oder 4 von 5 im allerschlimmsten Fall. Und bei mir ist er da immer noch drunter.
Würdest du den Film als Antikriegsfilm bezeichnen?
Eben nicht.
Also das ist ja eben mal die Diskussion, ne? Gibt's sowas, gibt's Antikriegsfilme, ist jeder Film nicht irgendwie ein Kriegsfilm, wie auch immer? Wie würdest du den einsortieren, so gerade so zwischen den großen?
Es ist ein Kriegsfilm für mich. Einfach weil er das Thema, er zeigt, wie schlimm das sein kann. Er zeigt aber nicht die Konsequenzen für die Menschen, die daraus entstehen. Weil das Einzige, was du am Ende an Konsequenz hast, ist, dass der alte Mann am Ende auf dem Friedhof niederkniet und traurig ist.
Ich wollte gerade sagen, die Konsequenz ist, dass du die 10.000 weißen Kreuze siehst.
Ja, aber die siehst du halt auch schon am Anfang.
Und das meine ich ja.
Und das ist auch so eine Sache, wenn du jetzt, natürlich gibt es so eine Person höchstwahrscheinlich nicht, außer du wurdest gerade geboren, aber wenn du keine Ahnung vom Zweiten Weltkrieg hast, finde ich, bringt der Film dir nicht wirklich den Schrecken bei. Du hast diese erste Halbstunde, die super krass ist. Du hast zwischendurch Szenen, wo halt Blut rausquillt und alles. Aber dadurch, dass der Film dann halt auch so lang ist, verschwimmt das Ganze so ein bisschen. Wenn ich mich da zum Beispiel dran zurückerinnere, hast du mal Im Westen nichts Neues gesehen?
Nee, den kenne ich auch noch nicht.
Den habe ich, ist es auch ewig her, dass ich den gesehen habe. In der Schule habe ich den geguckt. Und danach auch das Buch gelesen, oder zumindest habe ich es versucht. Ich habe die ersten 10 Seiten und so, und dann war es halt so, ja, Schulbuch lesen. und bei diesem Film sind einfach so viel mehr Szenen bei mir auch bis heute noch im Kopf geblieben. Und das ist über 10 Jahre her, dass ich das Ding gesehen habe. Und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, das wird bei Soldat James Ryan nicht der Fall sein. Einfach, falls dieses ganze, okay, wir ziehen jetzt in den Krieg, aber meine Fresse ist das Kacke hier, halt, wie gesagt, nur in der ersten halben Stunde zelebriert. Oder nicht zelebriert, aber rausstellt. Und ich glaube, das ist auch einer der anderen Gründe, warum ganz viele Leute in der Rezeption des Films nur über die Landung, über den D-Day, über die Landung am Omaha Beach reden, weil das inszenatorisch ein Meisterstück ist. Und der restliche Film halt leider ziemlich abfällt. Hashtag meine Meinung.
Hashtag legitim. Na, absolut, ich verstehe es. Wie gesagt, es muss ja irgendwo herkommen, dass jeder immer das Landing am D-Day zelebriert und das ist zelebriert, aber zumindest, wie gesagt, durchzitieren kann und immer in Erinnerung hat und das jeder kennt und das ist immer der Talking Point, wenn man über den Film spricht und alles, vielleicht auch maximal die Sniper-Szene, die auch echt gut ist, und dann war es das aber auch langsam. Muss ja irgendwo herkommen. Von daher, glaube ich, bist du da gar nicht so alleine, wie du denkst vielleicht.
Mal sehen, wie viele Hassnachrichten ich jetzt bekomme.
ich glaube, James Ryan ist jetzt nicht so der Film, der so, also ich glaube, Leute, die den mögen, sind trotzdem jetzt nicht mega erschrocken, falls jemand sagt, ich mag den nicht. Das ist, finde ich, nicht so ein Streitfilm, habe ich das Gefühl zumindest.
Ich habe halt generell relativ wenig irgendwie mitbekommen von Leuten, die den richtig geil finden. Also der ist super gut bewertet überall. Und
ist es vielleicht auch fast so ein Spielberg-Gedächtniswertungsding vielleicht bei manchen?
Also ich werde mich im Laufe
des Jahres und so.
Ich werde mich im Laufe des Jahres noch ein bisschen intensiver mit Spielberg auseinandersetzen. Spoiler. Ich bin gespannt. Also ich habe ja auch zum Beispiel von Schindlers Liste immer nur Ausschnitte gesehen. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache. Ich glaube, der Film ist auch, weil der emotional einfach auf eine komplett andere Ebene geht, viel stärker. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass man sagt, und dass sich viele Leute vielleicht, für die reicht vielleicht auch das Inszenatorische. Für die reicht das, dass da dass da auch die Ausstattung einfach klasse ist und dass es alles auch nach richtigen Zweiten Weltkrieg aussieht und sie mal auch mit einer Bazooka daneben schießen und nicht sofort alles in Flammen aufgeht. Aber wie gesagt,
realistisches Reenactment.
Ja, aber für mich reicht es eben leider nicht.
Hm. Ja, klar, wie gesagt, fair enough. Wie gesagt, ich hab bei 1917 im Kino, war ich emotional null involviert. Und andere haben während dem Film durchgeweint. Also deswegen, jeder hat eine andere Auffassung, wie er auch mit selbst, also wie man selbst Krieg verarbeitet, wie man das aufnimmt, wie man das reflektiert, wie man sich das selber vorstellt. Ich meine, wir sind zum Glück auch, wir sind beide Menschen, wir mussten zum Glück keinen Krieg erleben, so, ne? So, wir können uns das nicht vorstellen.
Nee.
Wir haben es nie erlebt, zum Glück, so. Und das ist immer das Ding, so. Wie verarbeitet man selbst Krieg? Wie sieht man das von außen, so? Wie stellt man sich das vor? Das sind ja alles so Dinge, die bei solchen Filmen dann natürlich mitspielen, ne? Andere sind da halt voll drin und erleben so den Schrecken da hautnah und andere sitzen davor und denken sich, ja, ich hab da keine Relation zu. Für mich ist das ein Actionfilm, so mehr oder weniger, ne? Also, es ist sehr super interessant bei sowas, bei solchen Filmen.
Ich habe mir auch ein kurzes Interview mit einem Veteran angeguckt, der meinte, dass dieser ganze Anfang schon dem ganzen Kram sehr nahe kommt.
Okay.
Und auch was er dann so erzählt, dass der Kamerad neben ihm die erste Kugel hat in den Herd abgeschossen, die zweite ist dann so mitten durch den Kopf und hat den Kopf zerfetzt. Also es ist schon, ich hasse Menschen.
Ja, sind nicht die beste Spezies.
Nee. Es sollten einfach alle deutlich mehr sein wie ein Golden Retriever oder ein Labrador.
Kernschild.
Ja, eben.
Und immer grinsen und immer fröhlich.
Ja. Es sind einfach die besseren Wesen. Nach diesem Downer, wollen wir zur nächsten Woche kommen?
Ja, lass uns das hinter uns lassen. Lass uns den Krieg hinter uns lassen. Ja, kommende Woche. Beziehungsweise in 2 Wochen.
Mhm.
Wenn wir uns wieder hören, dann haben wir wieder mal Besuch.
Wupp, wupp.
Lang ist her.
Sehr lang.
Sehr lang, ja. Ja, ich war ja mal so eine Einschub und haben jetzt länger nicht drüber gesprochen, aber wir möchten mal wieder mit Gästen bei uns arbeiten, weil das hat doch damals ziemlich Spaß gemacht. Wir erinnern uns an, ich glaube, Folge 9 war es, wenn ich mich nicht ganz vertue.
Eben.
Da hatten wir den
entspannte 3 Stunden.
Daniel Schröckert da von Rocket Beans TV, von Kino Plus. Und da haben wir damals über Goonies, The Lure und was war's noch?
Waren's nee, die nur beiden? Die beiden.
Die beiden, genau. Die beiden gesprochen. Und ja, das hat ja echt Spaß gemacht damals. Und natürlich ist es auch immer spannend, dann nochmal so eine Meinung hier drin zu haben, die ihr nicht so gewohnt seid, standardmäßig von uns beiden, sondern einfach nochmal so eine andere Perspektive natürlich. Und ja, das möchten wir gerne mal wiederholen, allerdings nicht mit Daniel diesmal, sondern wir haben uns einen neuen Gast rangeholt. Und zwar wird hier in 2 Wochen mit uns talken der gute Sean Boo. Kennt man vielleicht als ja Film Online Filmemacher, wer sich vielleicht für Star Wars Fanfilme interessiert, wird sicherlich von ihm schon mal gehört haben und sonst irgendwie auch im YouTube Game und so unterwegs ist. Ansonsten wird er sich dann nächste Woche sage ich immer in 2 Wochen bei der nächsten Ausgabe auch nochmal selber hier natürlich für euch vorstellen. Und ja, wir haben jetzt einen kurzen Einspieler, den er uns geschickt hat, in dem er uns diesmal die 2 Filme, also haben wir nochmal das Konzept überarbeitet, das Gastkonzept. Wir werden dieses Mal dann insgesamt 3 Filme in der Folge haben, denn es war einfach uns beiden jeweils einen Film zu geben, anstatt wieder einen Film zu suchen, den Matze und ich beide nicht kennen. Das ist immer für den Gast dann ein Durchwühlen der Watchlisten, beziehungsweise der Pile of Shames. Deswegen, so ist es einfacher. Wir werden also quasi 3 Filme haben und wir haben ihm ebenfalls, wir haben ihm einen Film eben ausgerufen, wir beide zusammen. Das heißt, wir haben nächstes Mal dann 3 Filme. Und ja, wir verraten gleich, was er schauen muss. Wir hören uns aber jetzt erstmal kurz den Einspieler an.
Ich habe mir eure Watchlisten angeguckt bei Letterboxd. Übrigens super coole Funktion, dass man da sich anzeigen lassen kann, welche Filme man selber davon schon gesehen hat. Die Liste bei dir war jetzt tatsächlich gar nicht so groß. Und ich habe mich bei dir für den Film Rushmore entschieden von Wes Anderson. Irgendwie so eine Filmperle, die ich unglaublich liebe. Generell Wes Anderson, aber dieser Film auch irgendwie ganz besonders. Und für Matthias, da war die Liste ungemein größer. Da waren so viele Filme, wo ich dachte, boah, die würde ich gerne besprechen mit euch. Die muss man gesehen haben. War tatsächlich gar nicht so leicht. Da habe ich mich jetzt für Ed Wood entschieden, von Regisseur Tim Burton. Ein Film über den Regisseur Ed Wood, den wohl schlechtesten Regisseur aller Zeiten. Und ja, ich freue mich schon, mit euch über die Filme zu sprechen. Beides Filme, die ich sehr, 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 sehr gern habe.
Ja, das war der liebe Sean. Und ja, wir gucken uns ein bisschen 90s an. Ich bin schon sehr gespannt. Ich kenne beide Filme nicht.
Same, same.
Deswegen, ich werde beide gucken, du glaube ich auch, ne, genau.
Das heißt, je nachdem, wie ich Zeit habe.
Ja, das hilft natürlich auch dann im Podcast natürlich dann sowieso, dann können wir ja über alles reden, wenn jeder alles gesehen hat dann auch.
Und es stehen auch einfach beide auf meiner Watchlist, also.
Genau, also auf der Watchlist stehen sie sowieso, von daher, das schauen wir uns dann, ja, als Vorbereitung natürlich dann fürs nächste Mal an. Und ja, dann bleibt noch zu verkünden, also er weiß es schon, dann bleibt noch zu verkünden, was er sich anschauen muss. Matze, möchtest du die Ehre übernehmen?
Ich bin gerade... Nein, ich singe jetzt nicht. Es passt aber dazu, dass wir heute so... Also ich habe ein bisschen über Musicals geredet und auch Sean darf sich eine Art Musikfilm angucken. Auch wenn es ein bisschen weniger Musik ist, als man es vielleicht aus restlichen Filmen von Disney erwartet. Hm. Er darf sich angucken Coco! Und genau. Irgendein super dämlicher deutscher Untertitel, den der Film wahrscheinlich auf Deutsch hat.
Was war denn das? Ich hab's vergessen. Ich hab's verdrängt.
Lebendiger als das Leben
oder lebendiger, irgendwie so. Ja, lebendiger als das Leben, glaube ich, ja.
Irgendwie so. Oh, das muss ich jetzt nachgucken. Rede mal währenddessen weiter.
Ich kann schon gucken. Ich bin
doch
schon dabei.
Lebendiger als das Leben. Wie scheiße ist
ja,
das
genau,
denn
lebendiger
eigentlich?
Lebendiger als das Leben, dazu gerecht, ja.
Ah, furchtbar.
Schlimm. Ja, Coco, da war gucken. Pixar mit einem wunderschönen Film über das Jenseits. Und ja, also im nächsten Mal dann Rushmore, Ed Wood und Coco. Drei Filme wird packevoll, wird wahrscheinlich ein bisschen länger als üblich, aber das soll euch hoffentlich ja nicht stören.
Und ich darf mir dann jetzt aus allen drei Filmen einen Folgentitel überlegen, ne? Oder ein paar? Na super.
Ja, stimmt. Da müssen wir eigentlich ein Gesamtvoting machen, ja, mit drei verschiedenen.
Ja, ich überlege mir was.
Mehr Potenzial. Ja, cool. Freuen wir uns sehr. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Und Sean hat auch schon sehr viel Bock, wie er mir verraten hat. Er freut sich schon sehr und hat sehr lange überlegt, was er uns gibt. Deswegen, mal gucken. Bin sehr auf die Filme gespannt. Und ja. In diesem Sinne haben wir es mal wieder. Und ja, schaut euch Heathers an, schaut euch Private Ryan an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Vermute ich aber mal, sind doch die wenigeren bei Heathers, glaube ich, haben wir hier echt mal diesmal wirklich, glaube ich, ein Tipp, den vielleicht echt viele noch nicht auf der Uhr haben. Bei anderen, wie gesagt, war er ja auch echt fast schon geheim, Lieblingsgeheimtipp irgendwie. Ja, man kann nicht alles kennen, aber sollte auf jeden Fall die guten Sachen sich dann mal auf die Watchlisten packen. Von daher, glaube ich, haben wir in dieser Folge einen kleinen Dienst da erwiesen, was das angeht. Von daher, wenn ihr Heathers schaut, gerne auch mal Feedback an uns. Ob wir das ähnlich seht wie wir oder ob ihr noch andere, vor allem Theorien habt zu diesem obskuren Film. Und in diesem Sinne sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal in Illustra Dreierrunde.
Bis denn.
Bis dahin.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a farewell, Uncle Bill, see you in the morning, yes, sir.